Deutschlandfunk. Musikszene.
Keine 4 Stunden mehr bis zum Konzert. Konzentriert feilen die Profis von der Capella della Torre mit dem Laienkammerchor der Gemeinde am gemeinsamen Programm. Ensembleleiterin Katharina Bäumel an der Schalmei redet Klartext. Einen dicken, petrolgrünen Schal um den Hals gewickelt, die rotbraunen Locken mit einem Zopfgummi gebändigt. Die preisgekrönte Spezialistin für Renaissance-Musik wirkt durch ihren lockeren Auftritt wie die Studentin von nebenan. Die gut 2 Dutzend Laiensängerinnen und Laiensänger mitsamt Kantoren lassen sich inspirieren von dieser besonderen Begegnung in der Klosterkirche St. Marien, unweit von Bremen, in der kleinen niedersächsischen Gemeinde Lilienthal.
Ihr habt ja noch nicht gehört, was in der letzten Strophe hier alles passiert.
Alles klar.
Wir brauchen noch Reserve.
Alles klar. Gut, wir lehnen uns etwas zurück.
Den Workshop ermöglicht hat Vision Kirchenmusik, ein bundesweit einmaliges Modellprojekt für Musikvermittlung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover. Das Konzert des Lilienthaler Kammerchores mit der Capella della Torre war Teil der Reihe Ein Fest für Martin Luther. An 13 Orten in Niedersachsen lockten das Renaissance-Ensemble und 13 verschiedene Kirchenchöre im vergangenen Lutherjahr viel Publikum, eben begleitet und koordiniert von Vision Kirchenmusik. Seit 2014 läuft das Projekt, geleitet unter anderem von Ulf Pankoke.
Dieses Feld Musikvermittlung muss in Kirche auch eine stärkere Rolle spielen. Wir wollen das stark machen. Das gibt es eigentlich schon lange. Und wie machen die anderen das? Und sich selbst weiterzubilden und von den Erfahrungen auch zu lernen. Und jetzt für den Kontext Kirche spielen wir das ja nochmal ganz neu, mehr oder weniger. Viele Kolleginnen und Kollegen machen schon sowas, aber dass wir das jetzt mit diesem Begriff wirklich besetzen und versuchen, ein Netzwerk zu schaffen, auch zwischen diesen verschiedenen Leuten, die das schon machen, und auch Ideen zu vernetzen und eine Datenbank zu erstellen und so weiter. Das ist im kirchlichen Kontext noch neu.
Neu und notwendig, denn Kirchenmusik hat heute mehr denn je eine Schlüsselrolle. Das Bewusstsein dafür und eben neue Ideen entscheiden auch, wie es weitergeht mit Sakralmusik, sagt Bernd Stegemann, Kirchenmusikdirektor und Rektor der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg.
In einer Zeit, in der die Bedeutung von Kirchen doch rapide nachlässt, da kommt man einfach gar nicht drum herum, wächst der Kirchenmusik eine ganz neue Aufgabe zu, nämlich in gewisser Weise noch stärker Aushängeschild für die Kirchen zu sein und sozusagen gegenzusteuern gegen so einen Trend und eben zu vermitteln etwas, was ein verbaler Vortrag einer Predigt beispielsweise nicht kann. In einer Zeit, in der die Bedeutung der Kirchen insgesamt nachlässt, da ist das natürlich umso bedeutender noch, weil wir nämlich mit der Kirchenmusik auch den Kontakt zu Menschen herstellen, die sonst überhaupt keinen Kontakt zu der Kirche hätten. Da gibt es ganz viele, die nur durch Chöre und sonstige Gruppen ein Teil jetzt der kirchlichen Aktivitäten werden.
Aufbruch zu neuen Ufern. Kirchenmusik zwischen Mission und Mangel. Eine Sendung von Dagmar Penzlin.
Das Konzert, ein Fest für Martin Luther, beginnt. Die Capella della Torre zieht feierlich ein in die Klosterkirche St. Marien Lilienthal mit Musik der Renaissance. Auftakt zu einem Programm, das die Idee verfolgt, Martin Luthers Hochzeit mit Katharina von Bora 1525 zu feiern. Mit Einzug der Gäste in die Kirche, mit Gottesdienst und Fest, erklärt Ensembleleiterin Katharina Bäumel.
Das Konzept ist tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe,
gesagt, es wäre toll, wenn alle zusammen, also Capella della Torre und die Chöre und das Publikum auf eine Zeitreise gehen könnten. Weil das auch schon mal vereint und ich wollte dann einfach nicht, dass es schon wieder diesen Unterschied gibt auf der Bühne und im Publikum oder so, sondern die Idee ist dann vielmehr, wir machen was zusammen.
Ein Fest für Martin Luther war bisher eine der größeren Aktionen von Vision Kirchenmusik. Das Modellprojekt für Musikvermittlung der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover möchte der Kirchenmusikszene helfen, mit modernen Formaten und Mitteln Menschen für ihre Sache zu begeistern und der klingenden Verkündigung eine Frischzellenkur zu verpassen. Was sich hier jetzt in puncto Musikvermittlung entwickelt, ist im weltlichen Klassikbetrieb schon mittlerweile Standard. Im Idealfall fühlt sich auch ein jüngeres, neues Publikum angesprochen, zumal Kirchenmusik niedrigschwellig eine Brücke hin zur Institution Kirche sein kann. In Zeiten von Mitgliederschwund und Bedeutungsverlust ein attraktiver Nebeneffekt. Zum anderen mangelt es bereits an kirchenmusikalischem Nachwuchs. Das Team von Vision Kirchenmusik kann nicht direkt dem entgegenwirken, aber indirekt, indem eben mehr jüngere Menschen über Vermittlungsarbeit zur Kirchenmusik finden. Vision Kirchenmusik versteht sich in diesem Prozess nicht als Lieferantin von Patentrezepten, sondern als Entwicklungshilfe, um das passende Format fürs jeweilige Vorhaben zu finden, erzählt Ulf Pankoke.
Also so wie es nicht die Kirchenmusik gibt und auch nicht die Kirchengemeinde, versuchen wir, vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt von Vision Kirchenmusik, immer individuell zu schauen. Wir reagieren auf Anfrage. Uns ist es wichtig, dass wir mit den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern vor Ort unsere Projekte machen. Also nicht wir kommen und bringen irgendwo ein Projekt hin, sondern wir werden angefragt. Und dann geht es von verschiedenen Ausgangspunkten aus. Manchmal heißt es, wir haben ein großes Werk vor. Wir wollen dazu vermittlerisch tätig werden, damit es eine andere Zielgruppe auch mal erreicht. Oder es geht darum, die Kirchenmusik generell in einem Dorf noch fruchtbarer zu machen und noch mehr Leute dafür zu interessieren. Also es gibt aber einen Ausgangspunkt und dann versuchen wir in einem gemeinsamen Prozess dahin zu kommen, was ist jetzt das richtige Projekt? Und das kann manchmal, kann ein Projekt darauf antworten, indem wir in Schulen gehen und zu einem bestimmten Werk Videoproduktionen machen oder Theatersachen machen oder dazu malen oder eine eigene Einführungsveranstaltung konzipieren. Und es kann aber auch sein, dass mal in einem Dorf Wohnzimmerkonzerte stattfinden. Also diese Bandbreite an Projekten kommt immer daraus, dass die Fragestellung immer eine individuelle ist. Und deshalb versuchen wir da auch möglichst individuell drauf zu reagieren und nicht mit fertigen Rezepten zu kommen.
So maßgeschneidert die Projekthilfe von Vision Kirchenmusik sich gestaltet, überall kann das zweiköpfige Team nicht anpacken. Auch deshalb sind schon gelungene Vorhaben online in einer Ideendatenbank abrufbar für alle Interessierten. Mit praktischen Hinweisen zur Zielgruppe, zum Zeitrahmen und möglichen Beteiligten, also zu allem, was es grob als Gerüst braucht, um auf ähnliche Weise Musikvermittlung in der eigenen Gemeinde zu betreiben. Im Fall von Ein Fest für Martin Luther gibt es keine Gebrauchsanweisung auf der Website von Vision Kirchenmusik, da es eine Kooperation mit der Capella della Torre war. Das Ensemble lieferte ein flexibles Programmgerüst, das jeder Chor nach seinen Vorstellungen und Möglichkeiten für das gemeinsame Konzert anpassen konnte.
Wir haben natürlich jetzt hier mit dem Fest für Martin Luther was konzipiert, was ich künstlerisch auch unterschreiben kann. Da gab es ein Programm, das hat auch eine Dramaturgie, wie ich mir die vorstelle, und da gibt es dann so Lücken, in die wir gemeinsame Stücke einfüllen oder in die die verschiedenen Chöre auch dann mal ein eigenes Stück reinsingen können. Und ich finde es immer wieder schwierig, einfach zu gucken, man hat mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun und es gibt auch natürlich Chöre, die an verschiedenen Stellen stehen. Manche sind sehr klein und machen es noch nicht so lange. Andere sind mehr Sänger und sehr erfahren. Also man hat mit ganz unterschiedlichen Konstellationen zu tun. Wir haben versucht, das im Vorfeld so abzudecken, dass es so verschiedene Levels gibt an Musik, die man sich also dazu aussuchen kann, und uns auch darauf verlassen, dass dann die Chorleiterinnen und Chorleiter natürlich einfach richtig einschätzen, funktioniert das, kann das gehen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, überträgt sich genau diese Begeisterung wieder, wenn wir was vorspielen und dann drüber sprechen, wie bauen wir das zusammen, wie ist es durchsichtig für den Text oder was würde man in der alten Musik für besondere Phrasierungen benutzen zum Beispiel, dann ist es gar nicht mal so dieses ewig viel Erklären, sondern das Zusammentun, wo dann Dinge passieren, die wirklich ganz fantastisch sind.
Genau so hat es Chormitglied Sebastian Mayer auch erlebt.
Musikalisch fand ich in der Probe ganz spannend die Art und Weise, wie die Bläser Sachen abphrasieren, dass sie immer den Klangbrei vermeiden und die kürzeren Töne bevorzugen und das rechtzeitige Atmen. Das hört man in der Chorprobe natürlich auch dauernd als Chorsänger, dass man das tun sollte. Aber die machen das noch auf einem ganz anderen Level. Und das hat Spaß gemacht. Also auch, dass man also in dieser alten Musik auch viel mehr mit Phrasierung arbeiten kann, als wir das sonst tun.
Der Hintergedanke, die Musik der Renaissance den Chören zu vermitteln, den Chören die Möglichkeit geben, mit absoluten Profis in dem Bereich zusammenzuarbeiten und in einem Workshop diese Musik erlebbar zu machen, die Instrumente hautnah erlebbar zu machen, auch durch einen Vermittlungsworkshop sozusagen, und gleichzeitig mit einem Konzert diese Freude, die dann, so stellen wir das jetzt fest in den Workshops, die dann zustande kommt, wieder rüberzubringen ans Publikum. Also so ein doppelter Vermittlungsaspekt, der da drin steckt.
Ulf Pankoke von Vision Kirchenmusik.
Und das haben wir ausgeschrieben öffentlich und alle konnten sich drauf bewerben. Und wir haben jetzt 13 Konzerte mit den unterschiedlichsten Kirchenchören sozusagen, also von richtig tollen Kantoreien, die sonst große Werke singen, bis hin zu kleineren Dorfkirchenchören, die sich ein Herz gefasst haben und gesagt haben, wir bewerben uns da mal. Das wäre natürlich ein ganz toller Traum. Und auch mit denen haben wir wahnsinnig schöne Konzerte gegeben. Und das, was in dem Workshop bisher immer passiert ist, ein paar Konzerte liegen jetzt noch vor uns, war, dass irgendwann die Augen der Sänger angefangen haben zu strahlen. Und die haben diese Musik, die vorher in den Proben so ein bisschen sperrig war, auf einmal genossen. Und manche kamen hinterher und sagten, also das ist doch irgendwie Jazz alles. Und was macht das denn für einen Spaß? Das hätten wir gar nicht gedacht. Und mit dieser Begeisterung gehen wir dann gemeinsam in ein Konzert. Und auch da springt der Funke immer so über, dass es ein großes Fest wird.
Renate Mayhöfer-Bratschke leitet als Kantorin von St. Marien Lilienthal nicht nur bei diesem Konzert den Chorgesang. Die agile 56-Jährige mit den kurzen grauen Haaren arbeitet hauptberuflich als Kirchenmusikerin. In diesem Rahmen probt sie allein jede Woche mit einem guten Dutzend Chören, also mit rund 240 Laien.
Ich fange an mit den Spatzen, mit der Spatzenkantorei. Da kommen sie rein, wenn sie 4, 5 sind. Die Kleinen können da bleiben, bis das mit dem Lesen schon so ein bisschen klappt. In der ersten Klasse, zweiten Klasse, dann geht's rüber in die Kinderkantorei. Und die Musicals dürfen die mit vorbereiten, haben auch schon ein bisschen was mit Texten zu tun. Dann kommt die Jugendkantorei, die ist je nach Stärke der Gruppe auch in 2 Gruppen. Jetzt habe ich gerade eine größere Gruppe insgesamt. Daraus sind auch einige schon wirklich gute Stimmen in den Kammerchor übergegangen, die dann auch beim Landesjugendchor gelandet sind. Oder eine singt jetzt auch mit, die ist in Hannover in der Gesangsausbildung, hat hervorragende Chöre dort, hat aber immer wieder Spaß, auch hierher zurückzukommen. Und dann haben wir den Bachchor, den großen Bachchor, die Weitersinggruppe, die aus dem Bachchor eben hervorgewachsen ist. Das ist die dankbarste Gruppe, die ich habe. Das machen wir vormittags und die sind fröhlich dabei und gehen mit strahlenden Gesichtern nach Hause. Eine Stunde ohne aufzustehen, mit Großdruck und so weiter, gutem Licht. Und dann gibt's noch die Gospelgruppe. Das ist so ein einfach Spaß. Das mache ich alles alleine, genau.
Immer wieder erlebt Renate Maihöfer-Bratschke, wie sie über diese Arbeit auch Freunde und Familien der Chormitglieder für Kirchenmusik und damit für die Kirche gewinnt.
Ich erreiche durch die Kinder, die auch mit Freunden und so weiter mitkommen, erreiche ich wieder die Mütter, die mithelfen, die dann sagen, kann ich nicht auch im Gospelchor mitsingen? Ich habe gesehen, ihr habt einen Gospelchor, kann ich da nicht reinkommen? Oder kann ich Bachchor und Kammerchor und so weiter, kann ich da einfach mitmachen? Die also über die Kinder wieder den Weg vielleicht zurück oder auch erstmalig, das ist ja nicht ausgeschlossen, nicht? Erstmalig einfach den Weg auch zur Gemeinde oder zur großen Kirche finden.
Orgelkonzerte für Kinder liegen Renate Maihöfer-Bratschke ebenso am Herzen. Um diese und andere Sonderprojekte zu finanzieren, braucht die Kantorin Sponsoren.
Vor großen Konzerten sitze ich da und schreibe Anträge und so, also da läuft nichts von alleine.
Fundraising, Marketing und Musikvermittlung, all das gehört heute zum Alltag von vielen Kirchenmusikern. In ihrem Kirchenmusikstudium hat Maihöfer-Bratschke das vor gut 30 Jahren nicht gelernt. Heutige Studienpläne berücksichtigen dagegen stärker das gewandelte Berufsbild. Alles in der Praxis umzusetzen, bleibt aber ein Balanceakt, erklärt Christoph Bogon. Der Präsident des Verbandes der evangelischen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker arbeitet selbst als Bezirkskantor im baden-württembergischen Schopfheim.
Wir haben manchmal so selber so ein bisschen als Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker den Eindruck, ja, wir müssen eigentlich alles können. Und vor diesem Anspruch, den wir selber an uns stellen und den auch manche Gemeinde oder manche Kirchenleitung an uns stellt, da müssen wir auch manchmal ein bisschen die Kollegen in Schutz nehmen und auch austarieren, was von all den Anforderungen konkret nun auch wirklich im eigenen Umfeld auch wirklich leistbar ist.
Ein Modellprojekt für Musikvermittlung wie Vision Kirchenmusik sei da hoch willkommen, sagt Bogon. Auch weil die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sich so auf diesem Feld professionalisieren könnten und zugleich praktische Hilfe erhielten.
Ich wünsche mir genau von diesem Projekt eine weite Ausstrahlung, denn damit hat die Landeskirche in Hannover gewissermaßen auch ein Pilotprojekt im Bereich Musikvermittlung gestartet oder im Bereich Kirchenmusikvermittlung. Das finde ich für andere Landeskirchen nachahmenswert. Also die Idee, dass man wirklich zwei Leute damit hauptberuflich beschäftigt, sich nicht einfach nur mit den künstlerischen Aspekten von Kirchenmusik, sondern mit der Vermittlungsdimension von Kirchenmusik zu beschäftigen, das halte ich für unseren Beruf für eklatant wichtig und macht unseren Beruf wirklich auch zukunftsfähig.
Genau darum ging es unter anderem auf der Tagung Kirchenmusik weiterdenken an der Evangelischen Akademie Loccum vor ein paar Wochen. Am Ende hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam 10 Loccumer Thesen zur Kirchenmusik formuliert, musikalisch inszeniert von dem Komponisten Bernhard König und allen, die auf der Tagung dabei waren.
Tradition ins Gespräch bringen, Innovation wagen.
These 1 lautet: Tradition ins Gespräch bringen, Innovation wagen.
Kirche, das heißt in Beziehung treten, zu sich selbst, zu anderen Menschen und zu Gott.
Weitere Thesen sind: unterschiedliche Musikertypen gewinnen, Kommunikation und Teamwork fördern und Musikvermittlung etablieren und flächendeckend ausbauen. Auch konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darauf einigen, dass es wichtig ist, Kirchenmusik professioneller zu steuern, indem zum Beispiel noch mehr Stellen mit bestimmten Profilen entstehen. Was die Kirchenmusik von morgen braucht und wie die Hochschulausbildung sich darauf einstellt, darüber sprach in Loccum Bernd Stegemann. Der erfahrene Kirchenmusiker leitet seit 2006 die Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Er glaubt, es sei Zeit für eine andere, innovative Kirchenmusik. Das Handwerk dafür müssten die Hochschulen vermitteln.
Ich spüre, dass es neue Fragestellungen gibt. Gerade in diesem Bereich, muss ich wirklich sagen. Also ich bin natürlich dafür, dass die klassische Kirchenmusik unbedingt in der Qualität weitergeführt wird. Die Oratorienaufführungen und die guten Chöre sollen weiterhin wirklich hohe Qualität bieten. Aber es gibt daneben ein Bedürfnis nach einer anderen Kirchenmusik als das, was eine Orgel jetzt momentan bietet und was ein normaler Gottesdienstgesang bietet. Der ist zwar gemeinschaftsstiftend, aber ist das vielleicht gar nicht mehr so lange.
Ein Ansatzpunkt nach Stegemanns Ansicht: es braucht neue Kirchenlieder.
Ich bin dafür besonders sensibilisiert worden, einfach durch meine eigenen Kinder, als die so im Konfirmandenalter waren. Und wir gingen zusammen in einen Gottesdienst und ich mich gefragt habe, was verstehen die eigentlich von diesen Texten? Kann man das überhaupt verstehen? Und da bin ich doch zu einem Ergebnis gekommen, wo ich sage, das ist nicht mehr lange tragfähig. Es wird ja auch die Leute, die mit diesen Liedern aufgewachsen sind, nicht mehr lange geben, denen jetzt diese Lieder wirklich wichtig sind. Das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber wir brauchen ein Liedgut, was eine Sprache spricht, die heute gesprochen wird und die auch Fragestellungen überhaupt formuliert, die heute wichtig sind. Und das kommt viel zu wenig in den Liedern vor. Und ich denke, wenn Studierende zum Beispiel angeregt werden, selbst Liedtexte zu verfassen, die müssen ja nicht besonders gut sein, es geht ja da nicht um Qualität, aber dann werden sie zumindest sensibilisiert für dieses Problem.
Der Kirchenmusikszene bereitet besonders die Tatsache Kopfschmerzen, dass ein heftiger Nachwuchsmangel droht. Der Präsident des Verbandes der evangelischen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, Christoph Bogon, kann konkrete Prognosen liefern, sowohl für die Besetzung von hauptamtlichen als auch von nebenamtlichen Stellen.
Wir haben auf diesen beiden Feldern haupt- wie nebenberuflich diesen Nachwuchsmangel, wobei natürlich auch der Nachwuchsmangel im Nebenberuf dann natürlich auch im Hauptberuf ankommt. Denn bevor Sie überhaupt in den Hauptberuf gehen können, müssen Sie ja schon eine musikalische oder auch eine kirchenmusikalische Vorbildung durchlaufen haben. Das heißt, Sie sind normalerweise irgendwo in einem Chor groß geworden, haben irgendwann angefangen, ein kirchlich relevantes Instrument zu spielen und haben sich auf diese Weise dann immer weiter professionalisiert. Gegenwärtig ist es so, dass wir in Deutschland knapp 2000 hauptberufliche evangelische Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker sind. Wir werden in den nächsten Jahren eine relativ große Verrentungswelle haben, weil die geburtenstarken Jahrgänge jetzt zunehmend in den Ruhestand gehen. Das heißt, uns erwarten in den Jahren 2020 bis 2025 jährlich etwa 90 bis 100 Verrentungen. Das mag es erstmal nicht viel klingen, aber man muss auch sehen, wir sind eine kleine Berufsgruppe und bezogen auf diese kleine Berufsgruppe von knapp 2000 ist das eine ganze Menge. Und wenn wir bedenken, dass momentan an den staatlichen wie kirchlichen Hochschulen jährlich ungefähr 50 Absolventinnen und Absolventen ihre Ausbildung dort abschließen, dann klafft da einfach eine Lücke, die wir auf absehbare Zeit füllen müssen.
Auch die katholische Kirchenmusikszene sieht sich mit Nachwuchsmangel konfrontiert, erzählt Wolfgang Brettschneider, der Präsident des Allgemeinen Sizilienverbandes, also des Dachverbandes der katholischen Kirchenmusik.
Also die Situation bei uns ist ähnlich wie bei den Evangelischen. Und auch bei uns haben wir gesagt, wir müssen gucken, dass wir die Stellen halten. Das heißt also, dass wir die besetzen können. Und da ist zum Teil jetzt schon ein Problem, dass wir nicht mehr alle Stellen besetzen können, die da sind. Wir versuchen es. Das heißt also, auch Stellen müssen ein, zwei, manchmal sogar dreimal ausgeschrieben werden, um dann einen zu finden. Wobei wir allerdings im letzten anderthalb Jahren gemerkt haben, wie gesagt, die Kurve geht wieder ein bisschen nach oben, was auch die Zahl der Studierenden an den Musikhochschulen angeht hier. Aber das ist natürlich entscheidend, wenn ich Kirchenmusik wirklich lebendig und vital gestalten möchte, dann brauche ich neben der Begeisterung eben auch Qualifikation. Und wir haben seit Jahrzehnten immer wieder gesagt, Nebenberufliche oder Teilzeitberufliche brauchen Hauptamtlichkeit. Also wir brauchen den hauptamtlichen Kirchenmusiker, der eben ein volles Studium hinter sich hat. Übrigens ein Studium, das mit das umfangreichste ist, auch das anspruchsvollste. Er hat mindestens 15 verschiedene Fächer zu bewältigen. Und das ist natürlich eine ungeheure Herausforderung, aber auch eine ungeheure Chance. Und wir müssen da die jungen Leute zu ermutigen. Was sehr erfreulich ist, dass aus den C-Kursen, die also meistens in der Verantwortung der Diözesen liegen, nicht wenige dann auch ein volles Kirchenmusikstudium auf sich nehmen. Das heißt also dann meist an staatliche Hochschulen gehen. Und das ist, muss ich sagen, außerordentlich erfreulich.
Was hinzukommt, aufgrund des Schwunds von Kirchenmitgliedern werde es langfristig weniger Gemeinden geben, sagt Christoph Bogon vom Verband der evangelischen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Ein Strukturwandel, der auch die Kirchenmusikangebote verändern wird.
Weil wir einfach ein noch weniger dichtes Netz haben, zumindest wenn man auf den Hauptberuf schaut. Also Sie können sagen, dass EKD-weit im Schnitt auf 40 Gemeinden eine hauptberufliche Kantorenstelle kommt. Und das heißt, für uns war es schon seit jeher die Herausforderung, unsere Arbeit so zu gestalten, dass wir innerhalb mehrerer Gemeinden, innerhalb eines ganzen Kirchenkreises zu Multiplikatoren werden. und Multiplikatoren sind.
In Mecklenburg-Vorpommern versucht der Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmar, das zu praktizieren und mit seinen Kollegen Kinder und Jugendliche so früh wie möglich an die Kirchenmusik und insbesondere an die Orgel heranzuführen. Nicht zuletzt, weil im nordöstlichsten Bundesland etwas Einmaliges vorzufinden ist, nämlich eine sehr reiche Orgellandschaft.
Die mit dem dichtesten Bestand an historischen Orgeln in Deutschland, überwiegend aus dem 19. Jahrhundert, aber auch mit einigen sehr wertvollen Instrumenten aus der älteren Zeit, also aus der Barockzeit. Das sind nach meiner Statistik 960, nahezu 1000 Orgeln, die natürlich alle gespielt werden wollen.
Aktuell sind nur knapp die Hälfte der Instrumente regelmäßig in Gebrauch. Auch deshalb gibt es im Sprengel, Mecklenburg und Pommern der evangelisch-lutherischen Nordkirche das Angebot, Orgelunterricht zu bekommen. Außer Lust aufs Orgelspiel muss keine weitere Voraussetzung erfüllt sein.
Wir nennen das Programm Orgelspielend lernen und es ist ein sehr niederschwelliges Programm. Es richtet sich vor allen Dingen an Kinder und Jugendliche. Es können natürlich auch alle Generationen daran teilnehmen. Aber das Neue an dieser Sache ist einfach, dass wir es auch Kindern ermöglichen, mit relativ geringen Vorkenntnissen auf einem Tasteninstrument schon die Orgel zu spielen. Der Vorteil ist, dass die Orgeln einfach einen großen Reiz ausüben, klanglich und auch einfach schon durch die Akustik in diesen Kirchen, durch die Orte, diese geheimnisvollen Orgelemporen, auf denen die dann meistens stehen, so dass sie auch einen ganz anderen Zugang zu diesem Instrument bekommen. Ja, also vielleicht hat man früher Kindern den Zugang eher verwehrt und hat gesagt, 4-5 Jahre Klavierunterricht sind Voraussetzungen und natürlich auch eine gewisse Körpergröße, damit man dann auch relativ schnell mit den Füßen ans Pedal reicht. Also davon sind wir schon längst abgekommen und muss sagen, das ist eine vom Unterrichtsziel her völlig andere Herangehensweise, denn wir unterrichten Liedbegleitung. Und in der Kirche sind es natürlich auch die Choräle. Es können aber auch Volkslieder sein oder das, was Sie nun gerade im Klavierunterricht auch spielen. Das ist relativ unorthodox, aber auf der anderen Seite sehr effektiv und vor allen Dingen motivierend. Es ist ein Unterricht, der sich komplett auf die Besonderheiten der Orgelschüler einstellt. Es gibt Orgelschüler, die können wunderbar improvisieren. Denen gibt man dann schon kleine Improvisationsmodelle an die Hand, mit denen sie so standardisiert relativ schnell auch außerhalb von vorgegebenen Noten sich bewegen können.
Aktuell gibt es rund ein Dutzend evangelischer Kirchenmusiker, die unter dem Dach der Nordkirche in Mecklenburg-Vorpommern Orgelunterricht erteilen. So etwa in Schwerin. Orgelunterricht im Schweriner Dom. Karl Rinke, 13 Jahre jung und bisher Geiger, gehört zu den großen Talenten unter den Orgelschülern von Domkantor Jan Ernst. Beide sitzen dicht nebeneinander auf der Orgelbank in der Winterkirche des Doms an einem Instrument der Werkstatt Nüßburg-Bücker aus Plau. Es geht um Feinschliff in der Interpretation und weniger Nebengeräusche beim Spielen.
Beinahe ein bisschen fest, finde ich. Schaffst du das etwas leichter zu spielen, dann hört man etwas weniger Geklapper. Gilt auch für die Füße übrigens. Da klappert es dolle, ne?
Karl Rinke hat gerade den ersten Preis beim Landeswettbewerb Jugend musiziert gewonnen. Jetzt geht's zum Bundeswettbewerb. Dabei spielt er noch gar nicht lange Orgel. Jan Ernst findet das sensationell.
Karl ist ein außergewöhnliches Beispiel. Der hatte ja vorher noch nicht Klavier gespielt und hat in 2 Jahren es geschafft, wirklich schwere Orgelstücke zu spielen. Das finde ich schon unglaublich.
Der Vater von Karl Rinke ist katholisch und der Schüler des Schweriner Musikgymnasiums erinnert sich noch gut an frühe Kirchenbesuche.
Immer wenn ich die Orgel gehört habe, dann war ich so ein bisschen erfüllt, sagen wir mal.
Ihn fasziniert
die Vielfalt des Instrumentes, die Vielfalt der Register und auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Orchester nachzuahmen mit Bass und Tenor und Sopran und sowas, dass man sehr viele Stimmen spielen kann und auch sehr tiefe Töne und sehr hohe Töne.
Genau. Ganz wichtig ist, dass die Verbindung der Töne so dicht wie möglich ist. Sie sind fast überlappend, ne? Wenn man so eine kleine Lücke lässt, dann...
Jan Ernst unterrichtet jetzt seit gut 15 Jahren Orgelschüler. Bisher überwiegend Jungen, Mädchen halten sich eher zurück, so seine Erfahrung.
Erst dachte ich bin absolut ungeeignet für Anfänger, aber das funktioniert ja irgendwie ganz gut.
Und wenn man dann ein paar hat, kommen auch andere dazu. Und auf einmal gab es mehr Interessenten, die dann an die Orgel wollten. Und so habe ich in den letzten 15 Jahren immer mal wieder ein paar Jugendliche gehabt, die sich für Orgel interessiert haben.
Jan Ernst schreibt immer wieder auch selbst Übungsstücke für die Orgel.
Hier ist es so wie bei den alten Klavierschulen. Es geht nicht darum, eine gute Komposition zu machen, sondern irgendwas, wo man was draus lernt.
Das scheint zu funktionieren. Der Blick auf seine einstige Schülerschar freut den Schweriner Domkantor.
Aus dieser Zeit der letzten 10 Jahre sind sogar ein paar Kirchenmusiker entstanden. Also im Moment sind 4 meiner Schüler irgendwo im Kirchenmusikstudium. Das ist ja schon eine gute Ausbeute.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage, kostet der Orgelunterricht beim Kirchenmusiker etwas?
Das ist an den verschiedenen Kirchen unterschiedlich. Ich habe das so zu meiner Sache gemacht, dass ich das in meine Arbeit integriere. Ich finde, das ist ein wichtiger Bestandteil. Hier am Dom bezahlen die Schüler nichts. Und ich hoffe, dass sie dann irgendwann das, was sie gelernt haben, mal dann im Gottesdienst zurückgeben können.
So spielt zum Beispiel Karl Rinke in den Schulferien gern die Orgel beim Mittagsgebet. Auch der 18-jährige Johannes Meyer gestaltet Gottesdienste.
Mir macht es sehr viel Spaß, im Gottesdienst Orgel zu spielen, weil damit kann man die Leute auch immer wieder begeistern.
Der Schweriner Abiturient spielt seit 3 Jahren Orgel, vorher bald ein Jahrzehnt Klavier. Im Unterricht wirkt er schon routiniert. Als Organist tourt er auch durch Dorfkirchen im Schweriner Umland und durch Altenheime, zur Freude der Menschen dort. Da fühlt man sich fast ein bisschen wie ein Popstar, weil alle so begeistert sind, wenn man kommt. Johannes Meyer nickt.
Heiligabend in Bansko in der Kirche, da hat mich die Orgel sehr beeindruckt, die kannte ich noch nicht. Und das hat auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, da zu spielen. Das war echt cool. Weil die Leute da, die haben das dann ganz anders gesehen irgendwie und die haben auch erzählt, dass die Orgel halt da sehr selten gespielt wird und die haben sich alle sehr, sehr gefreut, die oben saßen mit bei der Orgel.
Domorganist Jan Ernst an der historisch bedeutsamen Friese-Orgel aus dem Jahr 1820 in der Stadtkirche Lübtheen. So zentral das klassische Repertoire vermutlich bleiben wird in der Musik von evangelischer und katholischer Kirche, dazu gehört ebenso eine zeitgemäße stilistische Offenheit. Popkantorat meint ein Spektrum vom Gospel über Hip-Hop bis zum Rock und Jazz. Hauptsache, die Menschen in der Gemeinde finden sich in der Kirchenmusik wieder. Doch wie ist es, wenn in der Gemeinde im Stadtviertel verschiedene Religionen aufeinandertreffen, weil Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln dort leben? In der Hochhaussiedlung Mümmelmannsberg im Hamburger Stadtteil Billstedt geht die evangelische Gemeinde neue Wege mit einem interreligiösen Stadtteilkantor. Offenes Singen im Gemeindezentrum Mümmelmannsberg. Ein 70er-Jahre-Bau, von außen mehr Kongresszentrum als Kirche. An diesem Nachmittag hat sich wieder eine bunt gemischte Gruppe in dem großen hohen Raum versammelt. Vor allem Seniorinnen und Senioren sitzen neben Musikern aus dem Südiran und Persien. Eine jüdische Vorbeterin ist da und wird nachher mit allen singen. Auch mit den Christen, was im Iran strafbar wäre. So Stadtteilkantor Bernhard König. Gerade hat er die Aufgabe gestellt, durch Meeresgeräusche 3 Lieder zu verbinden. Auf das iranische Seemannslied folgt die Kapi-Fischer-Melodie. Folgt das Kirchenlied, es kommt ein Schiff geladen.
Zunächst wohnt ja hier in Mümmelmannsberg die ganze Welt. Hier wohnen 19.000 Menschen und 19.000 verschiedene religiöse Zugänge gibt es hier.
Pastor Stefan Thieme. Seit 2015 ist er in Mümmelmannsberg tätig. Schnell wurde ihm klar, dass er das evangelische Gemeindezentrum interreligiös öffnen möchte für die Menschen im Bezirk aus über 100 Nationen, darunter viele Muslime, auch Hindus und Christen aus verschiedenen Ländern.
Man muss einfach sagen, es kommt auch nicht so unbedingt von der, ich sag mal, von der Hochreligion. Wir wollen jetzt hier nicht die Religionen miteinander irgendwie zusammenbringen, sondern es geht darum, die Menschen, die Musik, die die Menschen in sich tragen, erst einmal auch sichtbar werden zu lassen. Es kann auch ganz unten anfangen und es können auch ganz weltliche Themen sein. Aber wenn dann die religiöse Seite plötzlich aufpoppt und plötzlich eine Rolle spielt und dann auch da zur Sprache kommt, dann braucht es halt jemanden, der das kann. Also der auch dafür ein Verständnis hat, was da schlummert und was Menschen da, ich sag mal, historisch und im Laufe der Geschichte einfach entwickelt haben an Darstellungsmöglichkeiten für, ich sag mal, Grenzbereiche zwischen Himmel und Erde.
So jemand ist Bernhard König. Der ausgebildete Komponist und Interaktionskünstler hat 2012 das interreligiöse Projekt Trimum begründet.
Die Initialzündung war gewesen für Trimum, dass ich lange, aber sehr verhalten und sehr unter ferner Liefen drüber nachgedacht hatte, inwieweit man Musik auch als Aktivposten im interreligiösen Dialog nutzen kann, da aber eigentlich nie eine Gelegenheit sah, das wirklich umzusetzen. Das kam mir immer eine Nummer zu groß und auch vielleicht ein bisschen zu vermessen vor, wirklich das anleiern zu wollen. Es gab dann eine Begegnung mit dem damaligen Intendanten der Internationalen Bachakademie in Stuttgart, der mir berichtete, dass er ein dreijähriges Festival plant mit den drei Jahresthemen Glaube, Liebe und Hoffnung. Und da die Bach-Akademie sehr der christlichen Oratorienkultur verpflichtet ist, habe ich dann gefragt, wie ist das eigentlich mit den anderen Religionen, die in Stuttgart, wo die Bach-Akademie ihren Sitz hat, sehr stark vertreten sind. Das ist eine der interreligiösesten Großstädte überhaupt in Deutschland, Stuttgart.
Bernhard König brachte mit dieser Frage einen Stein ins Rollen. Innerhalb des Dreijahresprojektes an der Bach-Akademie Stuttgart hat er schließlich viel Erfahrung gesammelt rund um die Frage, inwiefern Juden, Christen und Muslime ihre Musik miteinander teilen können. König, ein Schüler von Maurizio Kagel, interessiert grundsätzlich, welche neuen musikalischen Formen durch einen interreligiösen Dialog entstehen. Seine Zwischenbilanz:
Man kann jetzt nach 5 bis 6 Jahren ganz klar sagen und auch theologisch fundiert und auch bestätigt von, ich sag mal, theologischen Autoritäten aus diesen drei Religionen, ja, das geht auf jeden Fall, aber es ist nicht ohne Hürden und Fallstricke. Und eine Chance liegt darin, und das ist das, was wir bei Trimum sehr intensiv betrieben haben die letzten Jahre, dass man nicht versucht, in so einem wir haben uns alle lieb und Friede, Freude, Eierkuchen alles miteinander zu vermischen und alles in so einen großen Eintopf zu verrühren, sondern dass man das Trennende sehr ernst nimmt, das versucht herauszuarbeiten und auch, was es eben in der traditionellen Musik so dann nicht gibt, versucht neue musikalische Formen zu finden, neue Lieder, neue Kompositionstechniken, neue Formate, die genau dieses Trennende, das Diverse sehr stark herausarbeiten, dem eine musikalische Gestalt geben und es letztlich auch als Schönheit erstrahlen lassen. Also dass man auch gerade da, wo die Religionen nicht übereinkommen, das zu einer Stärke macht dann in diesen musikalischen Formen.
Stefan Thieme, Pastor in Mümmelmannsberg, hat Bernhard König mit Trimum auf dem Kirchentag erlebt und lud ihn ein, die Idee eines interreligiösen Stadtteilkantors Wirklichkeit werden zu lassen. Jetzt liegt die 2-jährige Pilotprojektphase hinter König, geprägt von vielen musikalischen Begegnungen an der Gemeindebasis. Er selbst spricht von einer wilden Mischung.
Sehr experimentell, sehr intuitiv. Also ich habe Schulklassen besucht, vor allen Dingen in der Grundschule. Ich war im Altenheim, ich bin dann mit den Schülern ins Altenheim. Ich habe mich an Stadtfeste angedockt. Es gibt jedes Jahr dort ein Sommerfest, was ohnehin schon seit vielen Jahren sehr interkulturell ist, wo Tanzgruppen, Musikgruppen aus aller Welt auftreten, die aber nichts Verbindendes haben, sondern die immer ihre eigene Folklore sozusagen spielen. Da habe ich eben nach Formen gesucht. Wir haben mit Grundschulkindern und Senioren einen Mümmel-Song komponiert auf den Stadtteil und auch selbst getextet. nächstes Ziel sozusagen, was interreligiös sehr viel hergibt, sind die Schulanfängergottesdienste, die ohnehin zu verschwinden geringen Anteilen, die zwar in der evangelischen Kirche dort stattfinden, aber verschwinden wenige evangelische Christen, viele Muslime, viele Atheisten sich dann da versammeln, dafür Formen zu finden. Also gibt reichlich Gelegenheiten, auch eine sehr große Bereitschaft, sich dann auf solche Sachen einzulassen.
Deshalb soll es ab Spätsommer in Hamburg-Mümmelmannsberg einen Stadtteilkantor als ständige Institution geben. Ein entsprechender Verein ist gegründet. Die Landeskirche hat ihren Segen gegeben, zumal die Liste von Geldgebern bereits lang ist, erzählt Pastor Stefan Thieme.
Das sind Schulen, das sind Seniorenheime, das sind Häuser der Jugend, das sind auch teilweise Wohnungsbaugesellschaften, die bei Straßenfesten und so dann auch was dazu geben. Das sind Stiftungen und so weiter und so weiter.
Die Pilotphase hat das Bundesprogramm Demokratie leben stark unterstützt. Denn in Hamburg-Mümmelmannsberg sind Rechtsextremismus und Salafismus ein Thema. Interreligiöse Arbeit kann dagegen steuern, hat Thieme erfahren. Zukünftig brauche es pro Jahr für einen Stadtteilkantor bzw. ein Stadtteilkantorat 65.000 Euro Budget.
Weil wir das Stadtteilkantorat eben nicht mehr, und das ist in der Entwicklung gewesen in den letzten zwei Jahren, nicht mehr als ein Stadtteilkantor oder eine Stadtteilkantorin denken, sondern eben als Kantorat, wo, um die Vielfalt der Musik auch abbilden zu können, brauchen wir eben auch eine Menge externe, ich sag mal, Referentinnen und Referenten und einen großen Fundus an Möglichkeiten, Menschen auch hierher nach Mümmelmannsberg zu holen, die bestimmte Zugänge und bestimmte musikalische Spezialisierungen haben, sodass die Vielfalt eben auch musikalisch abgebildet werden kann, sodass wir einfach nur eigentlich eine musikalische Leitung denken, aber diese musikalische Leitung muss nicht immer alles selber machen, sondern dass es eben als Teamarbeit gedacht wird, auch mit Studentinnen und Studenten von den verschiedenen Musikhochschulen, von den theologischen Hochschulen, mit Musikern, die aus verschiedenen Ländern kommen, verschiedene Instrumente können, sodass auf diese Art und Weise die Vielfalt eben auch abgebildet werden kann.
Nun bitten wir den Heiligen Geist.
ما از روح القدس تقاضای کمک میکنیم.
Also ich habe auch iranische Nachbarn, aber habe nicht so viel Kontakt mit ihnen.
Hilde Dräger, Stammgast beim offenen Singen.
Wie jetzt, wenn ich jetzt so hier in die Kirche komme und mit Ihnen zusammen Musik mache, ist das eine ganz andere Atmosphäre. Ich habe gedacht, ich werde mal meine Nachbarin Bescheid sagen, dass es hier auch iranische Musik gibt. Das würde sie sicherlich interessieren und auch mal dann hierher kommen. Mümmelmannsberg hat ja insgesamt von Hamburg keinen guten Ruf. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass wir sowas machen und nicht immer nur diese Negativ-Schlachtzeilen haben.
Dass er unsere Güte an unserem Ende, wenn wir einfach.
Die Idee eines Stadtteilkantorates ist auch, glaube ich, zeitgemäß, weil es eben nicht mehr eine Person macht es über 30, 40 Jahre. Das wird kaum klappen, aber eine Idee über 30, 40 Jahre, die auf verschiedenen Schultern ruht und von verschiedenen Schultern auch mal projektweise und auch für eine gewisse Zeit ausgeführt werden kann. Ich glaube, das ist das, was, glaube ich, ein System für unsere Zeit ist.
Auch wenn interreligiöse Kirchenmusikprojekte bisher eine kleine Facette im Gesamtbild ausmachen, sie strahlen aus. Die Kirchenmusik befindet sich ohnehin an vielen Orten in einer Phase des Umbruchs, des Aufbruchs. Nachwuchsmangel und Mitgliederschwund verstärken den Druck, mit neuen Formaten und Musiken zu experimentieren. Die vorgestellten Angebote und Projekte verbindet eines. Sie suchen den direkten Kontakt, ob zum kleinen Gemeindechor und seinem Publikum, ob zum einzelnen Orgelschüler oder zur individuell durchmischten Gemeinde. Kontakt punktet, Kontakt schafft Beziehung. Und so kann Kirchenmusik auch beitragen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Musik ist dann geborene Beziehung, Kirche kann ein
Das war Aufbruch zu neuen Ufern. Kirchenmusik zwischen Mission und Mangel. Eine Musikszene von Dagmar Penzlin.